Wir alle kennen sicherlich das Postskriptum eines Briefes, kurz PS. Ja? Wikipedia sagt, habe ich das mal nachgeguckt, ein Postskriptum, von lateinisch Post hinter und Scribere schreiben, ist ein Anhang an einem Text. Deutsche Bezeichnungen sind auch Nachschrift, Nachsatz und die Abkürzung NS. Es wird oft in Briefen oder ähnlichen Kommunikationsvarianten, E-Mail und so weiter, verwendet. Das PS verwenden wir oft, wenn wir noch eine zusätzliche Bemerkung machen wollen, nachdem wir mit einem Brief oder einer Nachricht eigentlich bereits zum Ende gekommen sind. Diese Bemerkungen sind jedoch keineswegs unwichtig, meistens, sondern erhellen oft die Absicht oder den Grund, warum man den Text vor dem Postskriptum geschrieben hat oder verfasst hat. Oft beginnen diese Bemerkungen so, PS, übrigens, oder PS, zu guter Letzt, oder PS, fast hätte ich es vergessen. Ja? Nun, Johannes kommt nun im Prinzip in einer ähnlichen Art und Weise zu seinem Postskriptum. Er hat sein Thema, nämlich in gewisser Weise in Kapitel 5, Vers 12 beendet und kommt nun zu seinen Schlussbemerkungen in den Versen 13 bis 21. Diese Schlussbemerkungen oder PS, wie wir es jetzt halt nennen wollen, sind aber ebenfalls keineswegs unwichtig. Im Gegenteil, sie fassen eigentlich noch einmal zusammen, das werden wir dieses Mal sehen und auch beim nächsten Mal, sie fassen noch einmal zusammen, was Johannes mit seinem Brief eigentlich beabsichtigte. Ja? Es ist also sehr wichtig, diese letzten Verse zu verstehen, weil das ist der Schlüssel auch zum Verständnis des gesamten Briefes. Und deshalb sind sie für uns von größtem Wert, um eben diesen Johannesbrief richtig zu verstehen. In Vers 12 schreibt er immer noch in der dritten Person, wie er das ab Kapitel 2, Vers 26 getan hat. Das ist sehr interessant. Er schreibt ab da immer wir und ihr oder in allgemeinen Formulierungen wie jeder oder wer. Und nun wechselt er sozusagen den Ton wieder zur ersten Person in Vers 13 und schreibt, dies habe ich euch geschrieben. Und bezieht sich dabei nun auf den gesamten Brief. Dies alles, was ihr jetzt gelesen habt, was wir jetzt hier die letzten 2,5 Jahre betrachtet haben, dies habe ich euch geschrieben. Deshalb trennt er diesen Vers gedanklich etwas ab, durch diesen Stil von den vorangegangenen Versen. Ähnlich wie das bei seinem Evangelium der Fall ist, und wir können das mal kurz aufschlagen, damit ihr das auch gut sehen könnt, in Johannes 20, Johannes Evangelium, Kapitel 20, die Verse 30 bis 31, da schreibt er auch so etwas Ähnliches, seinen Kommentar über die Absicht seines Evangeliums. Da heißt es in Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das Ziel ist, zu glauben, dass Jesus der Christus ist und dass wir das Leben haben durch ihn. Das ist das Ziel des Johannesevangeliums. Im ersten Johannesbrief schreibt er aber jetzt wie folgt. Und ich nehme hier die Reihenfolge der Elberfelder Übersetzung. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Hier geht es also nun darum, nicht an Ungläubige zu schreiben, bekennende Ungläubige, die noch zum Glauben geführt werden sollen, sondern es geht hier darum, die Gewissheit zu stärken, das ewige Leben zu besitzen. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Es geht um Heilsgewissheit. Aber warum war das nötig? Nun, die Christen in den Gemeinden Kleinasiens, an die Johannes ursprünglich seinen Brief schrieb, wurden von falschen Lehrern unterwandert. Diese Lehrer brachten den Gläubigen dort ein neues Evangelium, neue Erkenntnisse, daher das Wort Gnosis, bedeutet so viel wie Erkenntnis, Johannes musste sie deshalb dringend ermahnen, zu den Wurzeln des wahren Christentums zurückzukehren. Die Irrlehrer verursachten hauptsächlich in drei Bereichen Verwirrung. Es gab drei Bereiche. Erstens, eine neue Lehre. Sie lehrten neue Dinge über Christus, über seine Person und über sein Werk. Das sehen wir in Kapitel 3, die Verse 21 bis 22, oder auch Kapitel 4, Vers 2, wo es darum geht, Christus im Fleisch, als Mensch zu bekennen. Sie stritten sein Menschsein ab, oder andere behaupteten, er wäre nicht Gott, sondern bloß Mensch. Wir haben das letztes Mal gesehen, diese Lehre des Zerinthus, der behauptet hat, dass der Geist Gottes erst auf Christus während seiner Taufe herabkam und ihn dann kurz vor seinem Tod wieder verließ. Dann als zweites lehrten sie einen neuen Verhaltensstandard. Das heißt, Gehorsam, Liebe und praktische Gerechtigkeit wurden nicht mehr als Verhaltensstandard eines Christen hochgehalten. Das sehen wir zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 3, ja, wo er sagt, wer ihn erkannt hat, der hält seine Gebote. Oder 2, Vers 29, jeder, der Gerechtigkeit praktiziert, ist aus ihm geboren. Oder 3, Vers 10, wo er sogar den Unterschied macht zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels anhand ihrer praktisch ausgelebten Gerechtigkeit oder ihrer praktisch ausgelebten Liebe. Stattdessen wurde ein Dualismus gelehrt, der besagt, dass die im Körper begangenen Sünden keinen Einfluss haben auf meinen Geist. Ich kann also körperlich tun, machen, was ich will, und mein Geist bleibt heilig. Ja? Also ein neues Heiligungsverständnis, wenn man das überhaupt so nennen darf. Und das dritte war Mystizismus. Mystizismus, man stritt die Historizität der Person, also die Geschichtlichkeit der Person und der Person Jesu und des Werkes Jesu ab. Das betont er in den ersten Versen des Briefes. Er sagt, dass er ein Augenzeuge ist. Er hat Jesus Christus gesehen, gehört, betastet. Er war mit ihm zusammen, er hat ihn gesehen. Es war ein Mensch, ein menschlicher Körper. Und er lehrte eben nicht, dass, so wie das eben dieser Zerinthus tat, dass der Christusgeist erst auf den Menschen Jesus kam bei seiner Taufe. Er wusste, dass Christus von Anfang an Gottes Sohn war und auch blieb. Das Sühneopfer und andere heilsnotwendige Lehren standen also auf dem Spiel. Das war die Gefahr, die dadurch entstand. Johannes reagierte in der richtigen Art und Weise auf diese Lügen. Er begegnete den Lügen mit der Wahrheit. Er lehrte ihnen einfach die Wahrheit. Er lehrte ihnen das wahre historische Christentum, das ursprüngliche. Er ruft sie zurück zu den Wurzeln des Glaubens. Er wollte vor allem die übrig gebliebenen treuen Gläubigen, die natürlich verunsichert waren durch all diese komischen Ideen und neuen Erkenntnissen, wollte er versichern und ermutigen. Er wollte sie erreichen und ihnen Kriterien an die Hand geben, die ihren Glauben als echt verifizieren, nachweisen, beweisen würden. Er schrieb ihnen eigentlich Tests. Testkriterien, um zu sehen, ob jemand ein Kind Gottes ist oder ein Kind des Teufels. Ob er wirklich gläubig ist, wiedergeboren ist oder eben nur ein leerer Bekenner ist, der zwar sagt, aber nicht tut. Und er gab ihnen insgesamt zwei Arten von Tests. Wir haben das letzte Mal auch schon angeschaut. Die erste Art waren die sogenannten doktrinalen Tests, also die lehrmäßigen Tests, anhand derer sie überprüfen konnten, ob sie das Richtige über Christus glauben, ob sie ein richtiges Verständnis haben von Christus, ob sie den richtigen Christus haben in ihrer Vorstellung oder ob es ein falscher Jesus ist, an den sie glauben, um zu erkennen, ob sie errettet sind. Und das zweite war moralische Tests, anhand derer sie ihr Verhalten prüfen konnten. Ebenfalls mit dem Ziel zu erkennen, ob ich wirklich errettet bin oder nicht. Und schließlich kommt er in den Versen 6 bis 12 im Kapitel 5 wieder auf dieses Thema der Historizität, der Geschichtlichkeit zurück, um das Ganze zum Abschluss zu bringen. Er fängt an mit der Historizität, dann geht er über in Kapitel 1, Vers 3, Gemeinschaft, wahre Gemeinschaft, dann ab Kapitel 1, Vers 5 bis hin zum Kapitel 5, Vers 5, all die Bedingungen, die ganzen lehrmäßigen, moralischen Tests. Und dann in Kapitel 5, 6 bis 12 die Geschichtlichkeit der Person. Er war eine echte Person und er ist in unsere Welt, in unseren Existenzbereich gekommen. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und damit bringt er das Thema eigentlich zum Abschluss. Wer dieses Zeugnis glaubt, der gehört dazu. Wer es nicht glaubt, der gehört nicht dazu. Das Zeugnis, welches Gott über seinen Sohn in der Geschichte, in unserer Realität abgelegt hat, durch den Geist, das Wasser und das Blut, das haben wir letztes Mal angeschaut. Der Geist, der während Jesu Leben und Wirken ständig bezeugte, mit Zeichen und Wundern, wir lesen es in den Evangelien, das Wasser, während seiner Taufe kam eine Stimme vom Himmel, nämlich der Vater, und der Heilige Geist kam auf ihn herab, symbolisch in Form einer Taube. Das lesen wir in Matthäus 3, Vers 16 und 17. Und das Blut, sein Tod. Während seines Todes geschah noch mehr Wunder. Eine Finsternis. Tote standen aus ihren Gräbern auf und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Nachzulesen in Matthäus 27, 45 bis 53. All diese Aspekte zusammen, der doktrinale Test, der moralische Test und das historische Zeugnis, trennt die ganze Menschheit in zwei Gruppen. Diejenigen, die den Sohn und das ewige Leben haben und diejenigen, die den Sohn und das ewige Leben nicht haben. Das ist 1. Johannes 5, Vers 12. Da heißt es, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Aber darüber hinaus führt das Bestehen dieser Tests und das Glauben des Zeugnisses zu zwei fundamentalen Gewissheiten. Und das ist unser Thema heute. Das absichtlich Normales wiederholt, damit ihr seht, wo der Gedankenfluss dieses Briefes hinläuft. Das Thema ist heute zwei fundamentale Gewissheiten des christlichen Lebens. Zwei fundamentale Gewissheiten des christlichen Lebens, die sich aus den doktrinalen, den moralischen Tests und dem Glauben an das historische Zeugnis des Sohnes Gottes ergeben. Alles, was vorher kommt. Ja? Das Bestehen dieser moralischen Tests, das Bestehen dieser doktrinalen Tests, wenn ich sehe, ich glaube das Richtige, wenn ich sehe, in meinem Leben gibt es Veränderung und ich glaube an das historische Zeugnis, ich glaube an die Person Jesu Christi, so wie er uns von den Aposteln überliefert ist, das historische Zeugnis, dann bekomme ich diese beiden Gewissheiten. Zwei fundamentale Gewissheiten des christlichen Lebens. Und diese sind erstens die Gewissheit, ewiges Leben zu besitzen und zweitens die Gewissheit, erhörtes Gebet zu erleben. Also ewiges Leben und erhörtes Gebet. Das sind die beiden Gewissheiten hier in unserem Text heute. Und nun lasst uns 1. Johannes Kapitel 5 aufschlagen, die Verse 13 bis 17 lesen. Da heißt es, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten. Und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie, sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Lasst uns jetzt diesen Text im Einzelnen anschauen. Das Erste, was wir hier sehen, die erste Gewissheit, die wir finden, ist ewiges Leben. Das Wissen, ewiges Leben zu haben. Und Johannes beschreibt uns jetzt zwei Aspekte dieser Gewissheit. Ihr habt hoffentlich alle das Handout, dann seht ihr das. Die zwei Aspekte dieser Gewissheit ist ihr Wesen und die Bedingung. Ja? Das Wesen finden wir in Vers 13a am Anfang. Heißt es, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ich wähle hier ganz bewusst die Reihenfolge der Elberfelder Übersetzung. Manche Übersetzungen haben hier eine andere Reihenfolge und eine längere Version, zum Beispiel eben die Schlachter 2000. Aber der gelehrte Bruce Metzger schreibt hier, dass die kürzere Lesart, eben die Lesart der Elberfelder Bibel, zu bevorzugen sei, der auf ältere und bessere Textzeugen zurückgeht. Wir haben das Thema letztes Mal ein bisschen behandelt, in der Textkritik. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Der letzte Satz bei uns in der Schlachter heißt, damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das gehört hier nicht rein. Das scheint eine Assimilation zu sein, eine Einverleibung, eine Angleichung an das Ende von Johannes 20, Vers 31. Also, was wir eben gerade gelesen haben aus dem Evangelium. Also, dieser Text hier, der Elberfelder, scheint der bessere zu sein. Also, lasst uns jetzt zurückgehen zu diesem Text. Ich möchte euch jetzt zwei Beobachtungen zeigen, die ganz wichtig sind. Zwei Beobachtungen in diesen ersten Hälfte von Vers 13. Hier steht erstens ein Wort für Wissen, das eigentlich wie Wissen aus Erfahrung, sicher sein oder versichert sein oder keine Zweifel haben übersetzt werden sollte. Es bedeutet im Griechischen mehr als nur ein intellektuelles Wissen, sondern es ist eine feste innere Zuversicht. Ja, es geht tiefer. Es ist nicht nur einfach ein Kopfwissen. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist das ewige Leben. Ja? Dieser Ausdruck steht nicht nur für die Dauer, in einem chronologischen Sinn, ein Leben, das einfach ewig dauert, sondern auch für die Qualität des Lebens. Das haben wir letztes Mal auch schon betrachtet in Johannes 17, Vers 3. Es ist die Erkenntnis des wahren Gottes und es ist die Erkenntnis dessen, den er gesandt hat, Jesus Christus. Es ist ein neues Leben, eine neue Qualität von Leben. Und die kann man hier und jetzt erfahren. Das Wesen dieser ersten Gewissheit ist die feste Zuversicht, das ewige Leben, das heißt seine Fülle in diesem Leben und auch seine Segnungen in der zukünftigen Welt zu besitzen. Das ist diese feste Zuversicht. Das ewige Leben bedeutet, Jesus Christus schon hier und jetzt persönlich zu kennen. Den wahren Jesus Christus. Persönlich zu kennen. Und das ist auch zugleich die Bedingung, das ist der zweite Aspekt hier, den wir in Vers 13 finden über die Gewissheit des Heils. In Vers 13, wenn wir weiterlesen, heißt es hier, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Oder eben der Schlachter kommt das zuerst. Johannes hat schon etliche Male deutlich gemacht, wie wichtig es ist, eine richtige Sicht von Christus zu haben. Und der Name einer Person steht in der Bibel für alles, was eine Person ist. Das ist einfach nicht nur ein Name, so wie wir das vielleicht heute verwenden. Der Kommentator Eric Kress schreibt dazu, ich zitiere, an den Namen des Sohnes Gottes zu glauben, bedeutet zu glauben, dass er der wahre Gottmensch ist. Das beinhaltet seine Göttlichkeit, Menschlichkeit, Jungfrauengeburt, sündloses Leben, stellvertretendes Sühneopfer, Auferstehung von den Toten und seine körperliche Himmelfahrt, Zitat Ende. Also ihr seht, das ist ein Konzept. An den Namen des Sohnes Gottes zu glauben, ist mehr als nur einfach den Namen Jesus zu kennen oder zu wissen, dass Jesus mich liebt. Das ist oberflächliches Verständnis vom Christentum. Ja? Das hier ist das, was wir zu glauben haben. Weil das ist das, was unsere Erlösung ausmacht. Jedes Element, stellvertretendes Sühneopfer, sein sündloses Leben, seine Gottheit, seine Menschlichkeit, all das ist wichtig in der Erlösung. Die Bedingung, die Gewissheit zu haben, im Besitz ewiges Lebens zu sein, ist eben an den Namen des Sohnes Gottes zu glauben. Das bedeutet im Zusammenhang vom ersten Johannesbrief die richtige Sicht von Christus zu haben, doktrinal, ihr erinnert euch, den richtigen Wandel an den Tag zu legen, moralisch, die Tests. Johannes spricht hier von den treu gebliebenen Gläubigen. Er spricht sie an. Diejenigen, die dem ursprünglichen Christentum festhalten, die nicht diese neuen mystischen Lehren übernehmen, jeden neuen Trend aufsaugen, nein, diejenigen, die den Geboten gehorsam sind, Kapitel 2, Vers 3. Diejenigen, die einander in Wahrheit lieben, Kapitel 3, Vers 18. Diejenigen, die Christus im Fleisch bekennen, Kapitel 4, Vers 2. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Könnte man jetzt hier wieder alles heranziehen. Nur, dass ihr seht, was Johannes damit meint. Das ist also das Wesen und die Bedingung der Gewissheit, dieses ewige Leben zu haben. Und das habe ich euch letztes Mal schon gesagt. Zu diesem Vers führt der ganze Brief hin. Das habe ich euch alles geschrieben, damit ihr das wissen könnt. Ja? Das ist sein Ziel. Aber es gibt noch eine zweite große Gewissheit. Mit der möchte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit verbringen, weil wir werden hier einen etwas schwierigen Text begegnen. Aber lasst uns zunächst mal nochmal diesen Text ansehen, und das ist eben die Gewissheit von dem erhörten Gebet. Das erhörte Gebet. Verse 14 bis 17. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so soll er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Johannes gibt uns zu dieser Gewissheit nun vier Aspekte. Nicht nur zwei, sondern vier. Die zwei ersten sind ähnlich, das Wesen und die Bedingung. Und dann kommt aber noch die Zusage und die Limitierung dazu. Lass uns das jetzt mal einzeln betrachten. Das Wesen. Das Wesen finden wir in 14a. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Bis hier. Zwei Beobachtungen sind auch hier wichtig. Erstens, das Wort Zuversicht, griechisch Paresia, bedeutet wörtlich Redefreiheit, Offenheit oder Gewissheit. Es kommt im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 29 und auch Kapitel 4, Vers 17 vor und wird leider von der deutschen Schlachter 2000 einmal als Freudigkeit und einmal als Freimütigkeit übersetzt. Also man kann das nicht so gut sehen im deutschen Text, dass es eigentlich dasselbe Wort ist. Die Elberfelder sagt hier immer Freimütigkeit, die Luther schreibt Zuversicht, die Menge freudige Zuversicht. Es betont also den freimütigen Zugang zu Gott, den wir haben. Ja? Das Zweite, was hier wichtig ist, ist, dass er uns hört. Hier ist natürlich nicht nur ein Hören im Sinne von Wahrnehmen gemeint, ja, das ist einfach, dass er alles hört, ja, ist allwissend, sondern ein Hören im Sinne von Erhören, ja. Die Menge-Übersetzung schreibt das so, dass er uns erhört. Oder der Kommentator Hiebert schreibt, Gott hört wohlwollend. Oder Eric Kress schreibt ebenfalls, aufmerksames, fürsorgliches Hören. Das ist damit gemeint. Das ist also das Wesen dieser zweiten Gewissheit. Es ist die freimütige und offene Gewissheit, dass Gott uns all unsere Bitten erfüllt. Grundsätzlich. Johannes 14, die Verse 13 bis 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Damit der Vater verherrlicht werde im Sohn, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Siehe dazu auch Johannes 15, Vers 7 oder Vers 16, Johannes 16, Vers 24 sind weitere Belegstellen. Was für eine Zusage, ja? Was ihr auch bitten werdet, ich werde es tun. Und die heutige Wort des Glaubensbewegung würde mir hier sicherlich zustimmen. Ja, genau, das ist es. Siehst du? Bittet, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. So einfach ist das. Nun, Johannes lehrte eben gerade das nicht. Und deshalb ist der zweite Aspekt hier die Bedingung. Die Bedingung. In Vers 14b finden wir die. Und diese Aussage hier ist so wichtig und essentiell, um diese ganze Glaube, proklamiere und wünsche dir Reichtum und Wohlstand, Irrlehre von Robert Schuller und Yonki Cho, wie sie alle heißen, ein für alle Mal zu widerlegen. Hier heißt es nämlich, wenn wir etwas wie nach seinem Willen bitten. Ja? Nach seinem Willen. Nicht nach meinem. Das ist übrigens auch die Bedeutung von in meinem Namen. Ich habe das vorhin ausgelassen, ganz bewusst. Wenn Jesus sagt, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann ist das diese Bedeutung, nach meinem Willen, in meinem Sinn. Das sind die anderen Stellen, Johannes 14, 13 und 15, 16, die wir gerade eben oder eine davon gelesen haben. Aber was bedeutet das jetzt, nach seinem Willen zu bitten? Ja? Das hört sich zwar sehr logisch an, aber wie mache ich das praktisch? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Ich schon. Nun lasst uns etwas zurückgehen im 1. Johannesbrief. Ich möchte euch jetzt hier etwas Interessantes zeigen. In Kapitel 3 im 1. Johannesbrief, lesen wir in Vers 22, heißt es, und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Interessant. Wann haben wir diese Freimütigkeit, diese Zugang, diese Freimütigkeit zu kommen, zu bitten, dass er uns erhört, dieses Wissen, wenn wir seine Gebote halten und was vor ihm Wohlgefällige tun? Steht hier. Nun, wie sieht das aus? Das erinnert mich so ein bisschen an die Christen, die den Willen Gottes suchen und erkennen wollen. Gerade so, als wäre der Wille Gottes etwas Mystisches, etwas, wonach man suchen muss. Ja? Vielleicht so wie ein Osternest, das irgendwo versteckt ist und Gott sagt dann kalt, wärmer, heiß. Ja? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich sage euch jetzt was Wunderbares, was mich persönlich in meinem Leben enorm ermutigt hat. Der Wille Gottes ist direkt vor eurer Nase. 66 Bücher voll mit Gottes Willen. Was wollen wir mehr? Was will Gott also von uns? Oder auch, was sagt die Schrift? Weil das ist nämlich dasselbe. Welche Bedingungen finden wir da in der Schrift, damit unsere Gebete erhört werden? Lass uns das mal ganz kurz durchgehen. Ich möchte euch nur eine kurze Übersicht geben, weil es wirklich wichtig ist in dem Zusammenhang, jetzt auch mit der Stelle aus dem 1. Johannesbrief. Also das Erste, was wir finden, ist Wiedergeburt. Wiedergeburt. Gott wird niemals einen Ungläubigen erhören, außer vielleicht ein Bußgebet in Lukas 18, Vers 13. Sprüche 15, 8 lesen wir, das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Gräuel, das Gebet der Aufrichtigen aber ist ihm wohlgefällig. Das ist das Erste. Wir müssen Wiedergeborene sein, um das zu erleben. Das Zweite, was wir finden, ist Gehorsam. Es bedingt Buße über Sünde. Psalm 66, Vers 18 heißt es, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Also Gehorsam, Sünde bekennen, Buße tun. Das Dritte, was wir finden, ist Selbstlosigkeit. Gott erhört auch keine selbstsüchtigen Gebete. So viel zu unserem Reichtum und Wohlstand, Freunden. Jakobus 4, Vers 3 sagt, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Und jetzt hört gut zu, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist die falsche Motivation. Selbstlosigkeit. Viertens, ganz wichtig, in Übereinstimmung mit Gottes offenbarten Willen. In Übereinstimmung mit Gottes offenbarten Willen. Wir müssen lernen, unseren Willen an Gottes Willen anzupassen. Dann wird er uns alles erfüllen, was wir wollen. Ja? Wir müssen lernen sogar, ich treibe es sogar so weit, dass ich sage, theologisch richtig zu beten. Ja, ich gebe euch mal ein Beispiel. Herr, bitte gib mir mehr Liebe für diesen Bruder. Römer 5, Vers 5 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Mehr Liebe kannst du nicht haben. Oder, anderes Beispiel, Herr, bitte gib mir mehr Kraft zum Gehorsam. 2. Petrus 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns was? Alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Kann man mehr als alles haben? Besser wäre vielleicht, Herr, bitte schenk mir mehr Erkenntnis über die Liebe und die Kraft, die ich bereits habe. Ja, das fehlt uns. Nicht, dass Gott uns nicht erhört, wenn wir das nicht genauso beten. Aber ihr seht, was ich meine. Wir müssen lernen, Gottes Willen zu verstehen, seinen offenbarten Willen zu verstehen. Und dann werden wir auch diese Erhörung erleben. Weil wenn ich um Dinge bitte, die Gott mir schon lange gegeben hat, ja, dann wird Gott einfach sagen, ich habe dir doch schon alles gegeben, was willst du denn noch? Hast den Geist, du hast die Liebe, du hast die Kraft. Das ist wichtig. Und wenn wir das tun, dann haben wir die Zusage, dass unsere Gebete erfüllt werden. Und das ist nämlich jetzt der dritte Aspekt hier, die Zusage. Die Zusage finden wir in Vers 15. Jetzt gehen wir zurück zum 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Das Wort wenn ist hier konditional, also drückt keine Unsicherheit aus, naja, wenn, dann, sondern es ist eine Bedingung. Wenn wir wissen, dann haben wir die Zusage. Wenn wir wissen, dass er uns hört, wie wissen wir, dass er uns hört? Haben wir gerade gehört, wenn wir nach seinem Willen bitten, das steht in Vers 14 vorher, dann können wir wissen, dass er uns hört, wenn wir das tun. Wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir gehorsam sind, wenn wir selbstlos und in Übereinstimmung mit Gottes offenbarten Willen bitten, dann gilt diese Zusage hier. Was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Nur dann gilt diese Zusage. Wenn wir also nach seinem Willen bitten, dann haben wir das Erbetene bereits. Gegenwartsform steht hier. Wir haben es. Es ist so sicher, dass wir bereits davon ausgehen können, dass wir es haben. Das bedeutet auch natürlich nicht, dass wir immer gleich alles sichtbar und sofort bekommen, sondern vielmehr, wie der Kommentator Plummer es ausdrückte, Zitat, das Gesuch wird sofort bewilligt, die Resultate werden aber erst in der Zukunft wahrgenommen. Das Gesuch wird bewilligt. Ja? Oder wie Jesus selbst sagte, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Markus 11, Vers 24. Wir müssen es also im Glauben annehmen, dass wir es bereits besitzen, wenn wir wissen, dass wir in seinem Willen gebetet haben. Dann wird es uns zuteil werden, sagt auch die Schlachter 2000. Also nochmal, was sollen wir denn nun genau beten, damit wir es im Glauben als bereits empfangen betrachten können? Ja? Wenn ihr dafür Beispiele sucht, dann findet ihr sie, dreimal dürft ihr raten, auch in der Bibel. Und ich gebe euch jetzt nochmal ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Wir gehen jetzt mal zu Kolosser 1. Kolosser 1, schlag das bitte mal auf. Kolosser Kapitel 1. Und da lesen wir ab Vers 9. Kolosser 1, ab Vers 9. Da heißt es, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Ja? Und wollen wir mal sehen, wofür Paulus denn bittet. Wir lesen weiter, Vers 9. Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens und aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Das ist also das Erste hier. Erkenntnis und Weisheit, dass andere zur Reife heranwachsen, in der Fürbitte für andere, natürlich auch für uns selbst. Dann geht es weiter hier. Lesen wir mal Vers 10. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Ah ja, betet füreinander, dass ihr gehorsam sein könnt. Wir beten für andere, dass sie gehorsam sein können. Sie wachsen in der Erkenntnis Gottes, was wir hier lesen. Vers 11. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren, aller Langmut, mit Freuden. Er bittet Ausdauer. Langmut und Freude für eure Brüder und Schwestern, wenn sie in Prüfungen sind, zum Beispiel. Und dann beten wir nach Gottes Willen. Seht ihr, was ich meine? Und solche Beispiele finden wir viele in der Schrift. Ja, das war jetzt nur eins davon. Und das ist die Zusage hier. Nun habe ich euch vorhin gesagt, dass wenn wir wiedergeboren sind, gehorsam sind, selbstlos und in Übereinstimmung mit Gottes offenbarten Willen bitten, dann erfüllt Gott die Bitte. Ich habe bewusst noch einen fünften Punkt weggelassen. Es gibt noch einen fünften Punkt hier, eine fünfte Bedingung, den souveränen Willen Gottes. Den souveränen Willen Gottes. Wir müssen auch in Übereinstimmung mit Gottes souveränen Willen beten. Wie hat Jesus gebetet? Lukas 22, Vers 42. Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es war in seinem souveränen Ratschluss beschlossen. Wir können den souveränen Willen Gottes nicht wissen. Wir können zum Beispiel beten, dass jemand gesund wird. Aber Gott ist souverän. Er bestimmt, was letztendlich geschieht. Wir können zum Beispiel auch für die Errettung von bestimmten Menschen beten. Können wir tun. Sollen wir sogar. Es entspricht auch dem wünschenden, dem geoffenbarten Willen Gottes, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 3, Vers 5. Aber es gibt hier eine Limitierung, eine Begrenzung, und das ist Gottes souveräner Ratschluss. Es widerspricht sich nicht, nebenbei gemerkt. Gottes souveränen Willen können wir nicht wissen. Wir sehen beispielsweise nicht, wer erwählt ist und wer nicht. Wir laufen nicht mit einem E auf der Stirn herum, das hat Carrie immer gesagt. Aber es liegt trotzdem nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen, gemäß Römer 9,16, ob jemand errettet wird oder nicht. Deshalb kann es sein, dass wir hier nicht immer eine Gebetserhörung erleben werden. Ja? Wir sollten aber deshalb nicht entmutigt sein und gar unser eigenes Heil anzweifeln oder eben unsere Gewissheit, dass wir jetzt das Gottesgebet nicht erhört. Und aus diesem Grund macht Johannes hier eine wichtige Anmerkung zu diesem Thema. Er nennt uns noch einen vierten Aspekt dieser Zuversicht, der Gebetserhörung. Und dieser vierte Aspekt ist hier in den Versen 16 bis 17. Und das ist die Limitierung. Die Limitierung. 1. Johannes 5, die Verse 16 und 17. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten. Und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Nun, lass uns, bevor wir jetzt diese Stelle ins Detail anschauen, wir müssen das tun heute, es wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber ich hoffe, ihr seid auch interessiert daran, was das bedeutet hier. Lass uns zunächst einmal die offensichtliche Bedeutung anschauen. Die offensichtliche Bedeutung. Es geht hier nämlich, das ist ganz wichtig zu verstehen, es geht hier nämlich nicht primär um die Frage, was diese Sünde zum Tode genau ist. Hier geht es um eine Limitierung der Zusage, die eben in den Versen 14 und 15 gemacht wurde. Der Kontext ist hier sehr wichtig. Die Sünde zum Tode dient hier nur als Illustration, um zu zeigen, bis zu welchem Ausmaß die Zusage der Erhörung des Gebets nach Gottes Willen gilt. Das ist eine Limitierung, bis zu welchem Ausmaß diese Zusage hier, in Vers 14 und 15 des erhörten Gebets, bis zu welchem Ausmaß das gilt. Wenn also ein Bruder nicht zum Tode sündigt, dann gilt diese Zusage. Bitte Gott und er wird ihm Leben geben. Es wird in seinem Willen sein. Es gibt aber die Sünde zum Tode. In einem solchen Fall sage ich nicht, dass er bitten solle. Hier kann es sein, dass es nichts bringt. Es ist zwar jede Sünde schlimm, sagt er dann in Vers 17, aber es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Nun stellt sich natürlich die Frage, was ist denn die Sünde zum Tode? Was ist das genau? Und in dieser Frage dürfen wir nicht dogmatisch sein. Es ist schwierig, das zu verstehen, was hier genau gemeint ist. Und die Lösung, die ich euch heute präsentiere, ist die, die ich einfach als die vernünftigste anschaue. Es gibt trotzdem einige falsche Vorstellungen über diese Sünde zum Tode und die möchte ich gleich zu Anfang ausräumen. Aber danach gibt's auch mehrere, mindestens drei Positionen, die vernünftig sind, und ich würde euch sagen, welche ich einnehme. Das Problem bei der Sünde zum Tode ist, dass Johannes keine genauere Beschreibung abgibt. Ja, im Text finden wir keine genauere Beschreibung, was er genau damit meint. Er klassifiziert es nicht, was die Sünde zum Tode oder beziehungsweise nicht zum Tode ist. Es muss deshalb den Empfängern ein bekanntes Thema gewesen sein, weil er nicht näher darauf eingeht. Ja, wenn ich euch einen Brief schreibe und gewisse Themen seid ihr schon informiert, dann schreibe ich euch vielleicht eine Andeutung, aber ihr wisst genau, um was es geht. Und das war damals mit großer Wahrscheinlichkeit auch so. Hier steht wörtlich, wer eine Sünde sündigt, die zum Tode führt oder die die Tendenz hat, zum Tod zu führen. Es geht um ein kontinuierliches Muster und um eine Tendenz, die in eine Richtung führt oder sich in eine Richtung bewegt dabei. Es ist also mehr ein Zustand. Es ist nicht eine bestimmte Sünde als Kategorie, sondern es ist mehr ein Zustand, in dem man sich befindet. Und zwei wichtige Fragen gilt es deshalb jetzt zu klären. Was ist das Wesen dieser Sünde? Hier steht die Sünde zum Tode. Und was ist das Wesen des Todes? Was für ein Tod ist hier gemeint? Diese zwei Fragen wollen wir uns jetzt stellen. Also das erste ist das Wesen der Sünde. Verschiedene Vorschläge wurden gemacht, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Und ich werde nur die fünf wichtigsten aufzählen. Mit den ersten beiden werde ich allerdings nicht viel Zeit verbringen, denn sie sind definitiv unbiblisch. Ihr werdet gleich sehen, der erste Vorschlag oder die erste Sichtweise sind die Todsünden der katholischen Kirche. Die Schrift lehrt nirgends zwei Kategorien von Sünden, unverzeihliche und verzeihliche. Das gibt es nicht. Wohl gibt es unterschiedliche Schweregrade von Sünden. Hierzu kann man Matthäus 10, 15, Matthäus 11, 22 oder 1. Korinther 6, Vers 18 aufschreiben, diejenigen, die mitschreiben. Aber das essentielle Wesen der Sünde variiert nicht. Sie ist in jedem Fall tödlich. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist Tod. Generell, ja. Hesekiel 18, Vers 20 oder auch Jakobus 2, Vers 10. Wir können jetzt leider aus Zeitgründen nicht alles aufschlagen. Ich gebe euch das einfach als Referenz, dass ihr das zu Hause nachschlagen könnt. Also, es gibt keine Todsünden hier. Die sieben Todsünden oder irgend sowas. Das ist auszuschließen. Unbiblisch. Die zweite Ansicht. Der Abfall eines wahren Christen. Also ein wahrer Wiedergeborener, der vom Glauben abfällt und sein Heil verliert. Die Schrift lehrt deutlich, dass ein wahrer Wiedergeborener Christ nicht abfallen kann. Hierzu gebe ich Johannes 10, 28 bis 29, Römer 8, Vers 29 bis 30 oder Judas, Vers 24 an. Die wahre Natur des Abgefallenen hat Johannes bereits in Kapitel 2, Vers 19 beschrieben. Er hat gesagt, Kapitel 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Von Anfang an nicht. Imperfekt. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Sie gehörten von Anfang an nicht dazu. Die sind abgefahren. Also das ist auch eine unbiblische Sichtweise, die öfters mal auch angeführt wurde. Nun kommen wir zu den drei Möglichkeiten, die ich alle als biblisch ansehe. Und die dritte Möglichkeit ist deshalb die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Eine dritte Ansicht besagt, dass Johannes hier auf die unverzeihliche Sünde oder die Lästerung gegen den Heiligen Geist aus Matthäus Kapitel 12 Bezug nimmt. Dies würde natürlich auch besser in den Kontext passen, da Johannes die Gnostiker bekämpft, die auch ein klares Zeugnis, vor allem auch das historische Zeugnis, das er zuvor erwähnt hat in den Versen 6 bis 12, ablehnen, also eine volle Offenbarung ablehnen. Aber mit dieser Ansicht ergeben sich aber doch mindestens zwei Probleme. Erstens besteht hier keinerlei gedankliche Verbindung zu der Stelle aus Matthäus 12. Es ist ein völlig anderes Vokabular, offensichtlich eine völlig andere Situation. Und zweitens, derjenige, der die Sünde gegen den Heiligen Geist begeht, würde nicht für einen Bruder in einer lokalen Gemeinde gehalten. Das heißt, wer seinen Bruder sündigen sieht. Ein solch offener Antagonismus oder so eine offene Feindseligkeit könnte man schlecht verheimlichen. Die Stelle in Matthäus 12 beschreibt uns eine offene Rebellion, eine öffentliche Ablehnung des Sohnes Gottes. Es geht sogar so weit, dass diese vehemente Ablehnung einer vollen Erkenntnis, Christus steht in Person vor den Pharisäern und Schriftgelehrten und sie schreiben sein Wirken dem Satan zu, ganz öffentlich. Ja? Also, das scheint hier nicht im Blickfeld zu sein. Ist möglich, aber ich halte es für weniger möglich. Vierte Variante. Gewohnheitsmäßiges Sündigen eines Christen. Gut zu hören. Gewohnheitsmäßiges Sündigen eines Christen. Eine weitere Sichtweise ist die, die ich gefunden habe, dass es sich hier bei der Sünde nicht zum Tod, jetzt geht es um die Sünde nicht zum Tode, um einen Christen handelt, der mit einem Muster der Sünde kämpft. Ja? Dies begründet man beispielsweise mit Römer 7, Vers 19, wo Paulus seinen inneren Kampf mit der Sünde beschreibt. Das ist durchaus denkbar, wird da beschrieben. Johannes würde hier scheinbar sozusagen die große Ausnahme beschreiben. Ein wahrer Christ, der aber in einem Muster von Sünde lebt. Aber eben noch nicht so, dass er zum Tode, das heißt, ein Unerretteter ist, zum Tode, zum ewigen Tode sündigt. Diese Sichtweise passt ebenfalls nicht in den Gesamtkontext des ersten Johannesbriefes, zumindest nicht aus meiner Sicht. Johannes betont eben gerade nicht die Ausnahmen im Sinne von Krisen und punktuellen Fallen in Sünde eines Gläubigen, selbst wenn das über eine längere Zeitperiode der Fall ist, dass ein wahrer Christ mit Sünde kämpft. Stattdessen trennt er in scharfen Kontrasten die Unerretteten von den Retteten. Diese Linie bildet vor allem die Tatsache, dass ein Kind Gottes nicht ständig sündigt. 3 Vers 9, ein Kind Gottes kann nicht sündigen, heißt es da, und sich dadurch von den Kindern des Teufels unterscheidet, in Kapitel 3, Vers 10. Er zieht immer diesen deutlichen Kontrast, diese Linie, diese Trennlinie. Ein wahrer Christ wird im Zusammenhang des Johannesbriefes als jemand dargestellt, der gerecht lebt, nicht sündigt und gehorsam ist. Das heißt, in einem ungebrochenen Muster, nicht in einem ungebrochenen Muster von Sünde verharrt, sondern sein Leben ist grundsätzlich geprägt von Gerechtigkeit, Abstinenz von Sünde, Gehorsam, Liebe und diesen Dingen. Das ist der moralische Test. Und auch der unmittelbare Zusammenhang mit Vers 18, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, in Kapitel 5, heißt es, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Das ist der Kontext hier. Macht deutlich, dass Johannes keinen wahren Christen meint. Es wird hier gleich als Warnung gegeben, jede Ungerechtigkeit ist Sünde, es gibt Sünde nicht zum Tod, und dann heißt es, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Es gehört nicht zum Kind Gottes. Und deshalb denke ich, Nummer 5 ist die vernünftigste Sicht hier. Nummer 5 ist das gewohnheitsmäßige Sündigen eines Bekenners. Das gewohnheitsmäßige Sündigen eines Bekenners. Ich meine damit, dass es hier in beiden Fällen, also bei der Sünde zum Tode und bei der Sünde nicht zum Tode, um kontinuierliche und gewohnheitsmäßige Sünde geht. Das machen die Verbformen deutlich. Der nicht zum Tode Sündigende ist ein Bekenner, der sich durch sein kontinuierliches Sündigen, also sein Leben in der Sünde, entlarvt als solcher, was eben auch sehr gut in den Kontext passt des Johannesbriefes. Daran kann man erkennen, ob er ein Kind Gottes ist oder eben nicht. Und die Fürbitte für ihn führt dazu, dass Gott ihm Leben, das heißt ewiges geistliches Leben gibt. Ihr seht schon, was ich über das Leben und über den Tod denke hier in dem Zusammenhang, da kommen wir noch drauf. Dass er ihm ewiges geistliches Leben gibt, wenn er nicht zum Tode sündigt. Der zum Tode Sündigende ist aber jemand, der in einem solchen Ausmaß in einem Muster der Sünde lebt, verharrt, rebelliert, dass die Umkehr für ihn nicht mehr möglich ist. Mehrere Gründe sprechen für diese Ansicht, und die gebe ich euch. Erstens, der Grundtenor des Briefes spricht davon, dass jemand, der beständig und kontinuierlich in der Sünde lebt, kein wahrer Christ ist. Habe ich schon ein paar Mal betont. 2 Vers 1, 3 Vers 4, 3 Vers 6, 3 Vers 8, 3 Vers 9, nur als Beispiel. Ganz deutlich, überall ist voll davon. Auch andere Schriftstellen bestätigen diese Tatsache. 1. Korinther 5, Vers 9 bis 13. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11, Galater 5, Vers 19 bis 21, Epheser 5, Vers 5. Das nur als Beispiele. Also auch andere Teile der Schrift bestätigen, dass jemand, der in der Sünde lebt, ist kein wiedergeborenes Kind Gottes. Der einzige Einwand, der für diese Sicht gebracht werden kann, ist, ihr seht, ist auch nicht lückenlos, dass Johannes hier von einem Bruder spricht, was sich auf einen Gläubigen beziehen muss, so wird argumentiert. Nun, ich sage, das muss nicht unbedingt sein. Und Folgendes müssen wir dabei bedenken. Es gibt erstens keinen definitiven Hinweis, dass der Bruder hier in Vers 16 wirklich ein Erretteter ist. Das heißt einfach nur Bruder. Das heißt nicht der aus Gott geborene oder irgend sonst, das heißt einfach nur Bruder. Es kann sich durchaus um einen Bekenner handeln, in Kapitel 2, Vers 9 und 11 oder auch in 3, Vers 15, schreibt Johannes, wer seinen Bruder hasst. Diese Ausdrucksweise impliziert, dass sich der Hassende auch Bruder nennen lässt. Ja, wenn ich meinen Bruder hasse, dann bin ich auch ein Bruder. Versteht ihr das? Das Prinzip. Also dieser Hassende, der nicht ewiges Leben bleibend in sich hat, ein Vers 15 im Kapitel 3, der ist, wird auch Bruder genannt. Auch dieses Konzept wird von anderen Schriftstellen unterstützt. Es ist nicht unüblich, dass ein Bekenner als Bruder angesprochen wird im Kontext einer lokalen Gemeinde, weil wir das eben nicht immer gleich sofort sehen können. Und ihr dürft dazu mal gerne 1. Korinther aufschlagen. 1. Korinther 5. Es dauert nicht mehr so lange, keine Angst. 1. Korinther 5, aber das ist wirklich wichtig. 5, Vers 11. Da heißt es, nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich, was? Bruder nennen lässt. Und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist, mit einem solchen sollt ihr nicht mal essen. Und so weiter. Also seht hier, dieser Unzüchtige, Habsüchtige, wie auch immer, lässt sich Bruder nennen. Und das impliziert natürlich auch, wenn wir dann weiterlesen, in Vers 9, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, also in Kapitel 6, Vers 9, Entschuldigung, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher und so weiter, werden das Reich Gottes erben. Das ist ganz klar hier. Dieser Bruder, der hier angesprochen wird im 1. Korintherbrief, ist ein Ungläubiger. Dieses Konzept kennen auch andere Schriften. Selbst die nicht wiedergeborenen Antichristen in Kapitel 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, wurden natürlich mit größter Wahrscheinlichkeit als Brüder bezeichnet. Ja, am Anfang hat man das Gefühl gehabt, die gehören dazu, das ist mein Bruder. Und dann sind sie abgefallen. Und dadurch haben sie gezeigt, dass sie keine echten Brüder sind oder waren. Nie waren. Aber auch da sehen wir dieses Konzept. Die Verbform des Wortes sündigen scheint auch eher einen ungläubigen Blickfeld zu haben, so wie das Johannes immer tut, durch den ganzen Brief. Sie spricht ebenfalls von kontinuierlichem Sündigen, von ständigem, ungebrochenen Muster der Sünde, was immer nur für einen Ungläubigen verwendet wird. Dazu auch Kapitel 3, Vers 4, Kapitel 3, Vers 6, Kapitel 3, Vers 8 oder eben 5, Vers 18 wird es auch so benutzt. Und auch wenn das Verb sehen, wer seinen Bruder sündigen sieht, wird auch argumentiert, in einer anderen Form steht als sündigen. Also dieses Sehen steht in einer Form, die eher eine punktuelle Handlung beschreibt, nicht eine ständig angehende Handlung. Deutet doch das Verb sündigen darauf hin, dass er das ständig tut, dass es eine lebensprägende Handlung ist. Und dieses kann man auch aus der praktischen Realität ganz einfach erklären. Ich sehe den sündigen Bruder ja nicht Tag und Nacht, diesen bekennenden Bruder, sondern ich sehe ihn punktuell, mal hier, mal da, mal hier, mal da, aber mit der Zeit stelle ich fest, da ist ein Lebensmuster, er lebt ständig in der Sünde und erkenne, dass er wahrscheinlich nur ein Bekenner ist, kein echter Bruder. Schlussfolgerung, es handelt sich bei der Sünde zum Tod also nicht um eine bestimmte Sünde als Kategorie, sondern eher um einen Zustand, in dem sich jemand befindet. Es handelt sich hier um einen bekennenden Bruder, der ständig und ungebrochen ein Leben der Sünde verharrt, bei welchem die Fürbitte zum geistlichen Leben führt, wenn er nicht zum Tode gesündigt hat. weil er sich nicht so weit verhärtet hat, Rebellion nicht so weit fortgeschritten ist. Und da gehe ich jetzt noch drauf ein. Das ist nämlich die zweite Frage, was ist das Wesen des Todes? Und was bedeutet das zum Tode? Die Bedeutung von zum Tode hier ist wörtlich, dass die Tendenz hat, zum Tode zu führen. Wenn es weiter auf diesem Kurs bleibt, führt es zum Tod. Es gibt hier auch verschiedene Ansichten, aber ich möchte hier nur die zwei üblichsten beschreiben. Entweder handelt es sich um leiblichen Tod, physischer Tod oder geistlicher Tod. Die erste Variante ist leiblicher Tod. Diese Sicht stützt sich größtenteils auf die Aussage, dass eben der Bruder hier ein Gläubiger ist. Das habe ich euch jetzt gezeigt, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Und Gott ihn somit nur durch leiblichen, physischen Tod wegnimmt, da er nicht mehr von seiner Sünde umkehren will. Das sehen wir auch. In 1. Korinther 11 zum Beispiel sehen wir solche Beispiele, dass sie leiblicher Tod eintritt als Gericht Gottes über einen Gläubigen. Ja? Das Problem mit dieser Sichtweise ist folgendes. Auch wenn es andere Schriftstellen gibt, die diese Sichtweise unterstützen könnten, eben zum Beispiel 1. Korinther 11, 30, ergibt sich hier aus dem Kontext, dass es sich nicht um physischen bzw. physischen Tod oder physisches Leben handeln kann. Das müssen Sie gut aufpassen. Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass Johannes entweder von physischem Leben und physischem Tod als Begriffe spricht oder von geistlichem Leben und geistlichem Tod. Es gibt nichts in unserem Text hier, was uns zu der Annahme bringen würde, dass Johannes einmal von geistlichem Leben, dann aber plötzlich von physischem Tod sprechen würde. Das ergibt auch keinen Sinn. Wenn das aber so wäre, dass hier von physischem Tod und somit eben auch von physischem Leben die Rede ist, dann würde erstens die Aussage in 5,16a, er wird ihm Leben geben, keinen Sinn mehr machen. Denn wenn jemand nicht so sündigt, dass es zum körperlichen Tod führt, warum muss man dann eine Verlängerung seines körperlichen Lebens beten? Ja, das ergibt keinen Sinn hier. Also gibt es noch die zweite Möglichkeit. Geistlicher Tod. Es scheint vernünftiger zu sein, anzunehmen, dass es sich hier um geistlichen Tod, also den ewigen Tod, handelt. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Im Griechischen gibt es verschiedene Ausdrücke für Leben. Johannes verwendet den Begriff Bios oder Psyche für biologisches, körperliches Leben in Kapitel 2, Vers 16 oder auch in Kapitel 3, Vers 16. Der Begriff Zoe, was ebenfalls Leben bedeutet, reserviert er durchwegs für geistliches Leben. Das ist so, wie er seinen Brief aufbaut. Der Begriff Tod, Thanatos, erscheint nebst in 5,16 bis 17 nur noch in 3, Vers 14. Und da bezieht er sich eindeutig auf geistlichen Tod. Auch im unmittelbaren Kontext, also im Zusammenhang hier mit Kapitel 5, Vers 11, Vers 12, Vers 13 und auch Vers 20, wo wir dann nächstes Mal darauf zu sprechen kommen, ist geistliches Leben im Blickfeld. Somit, wie bereits erläutert, muss auch geistlicher Tod gemeint sein, da er nicht einmal von geistlichem Leben und dann im selben Satz vom physischen Tod sprechen würde. Wenn der Apostel in Vers 16 plötzlich von physischem Leben bzw. Tod sprechen würde, müsste er konsequenterweise andere Ausdrücke für Leben verwenden. Für Tod gibt es nur einen Ausdruck, aber für das Leben müsste er etwas anderes verwenden. Und deshalb glaube ich, dass es sich hier um geistlichen Tod handelt ebenfalls. Schlussfolgerung, der Apostel Johannes hat hier wohl einen unerretteten Mann im Blickfeld, der sich als Gläubiger bekennt, aber in Wirklichkeit keiner ist, sondern noch Errettung braucht. Auf der einen Seite bezieht sich Johannes auf einen Mann, der sündigt, aber nicht bis zu einem solchen Ausmaß, dass er nicht mehr errettet werden könnte. Seine Rebellion, seine Verhärtung ist noch nicht so weit. Er kam noch nicht zu dem Punkt, wo ihm die Möglichkeit der göttlichen Vergebung entzogen wurde, und ich gehe auch noch darauf ein. In einem solchen Fall kann Gott als Resultat der Fürbitte ewiges Leben gewähren. Auf der anderen Seite sehen wir einen Mann, der in einem solchen Ausmaß sündigt, dass Buße und Vergebung unmöglich geworden sind. Gott hat ihn dahin gegeben. Wir lesen das zum Beispiel in Römer 1, Vers 24 oder auch in Hebräer 6, die Verse 4 bis 6. Wir müssen von einer solchen Verstockung ausgehen. Wir können das mal zusammen aufschlagen noch, ein bisschen Zeit haben wir noch. Hebräer 6, Verse 4 bis 6. Da heißt es, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen. Er spricht hier zu Juden und er spricht von der Ablehnung, zum Gespött machen. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, das sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt. Sie seht, es geht hier darum, dass diese Menschen erleuchtet wurden. Sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Sie waren in der Gemeinde. Sie haben das Wirken des Heiligen Geistes erlebt. Sie haben das gute Wort Gottes gehört. Aber es war nicht mit Glauben verbunden. Der Hebräerbrief schreibt das immer wieder. Unglaube. Sie blieben in diesem Unglauben und sie lehnen den Sohn Gottes ab, kreuzigen ihn wiederum und deshalb sind sie wie dieses Erdreich, das nur Dornen und Disteln trägt, keine Frucht bringt. Und deshalb ist es hier auch eine solche ähnliche Verstockung. Und von sowas müssen wir hier ausgehen, in 1. Johannes 5. Der Begriff Bruder hier ist somit, obwohl er sich oft auf einen wahren Gläubigen bezieht, in diesem Zusammenhang ein bekennender Bruder. Es ist also ein bekennender Bruder zu verstehen. Lasst uns aber bei der ganzen Diskussion um die Sünde zum Tode das Hauptanliegen des Johannes nicht vergessen. Nicht aus dem Auge verlieren. Das ist ganz wichtig hier. Johannes will in erster Linie dazu ermutigen, für andere zu beten. Er fordert in erster Linie dazu auf, für diejenigen zu beten, die nicht zum Tode sündigen. Vers 16a. Für uns ganz praktisch. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, kontinuierliches Sündigen, Lebensmuster, was darauf hinweist, dass er nicht ein Bruder ist, dass er nicht errettet ist, was tust du? Was tust du? Bist du schadenfroh? Lästerst du über ihn? Zeigst du mit dem Finger auf ihn? Ha, schau dir den an, der nennt sich Christ. Ha, ha. Ja? Oder beginnen wir für ihn zu beten? Das ist die Frage. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt herumgehen und andere richten, ob sie wohl unser Gebet wert sind. Hast du schon die Sünde zum Tode begangen? Dann bete ich nicht mehr für dich. Darum geht es nicht hier. Absolut nicht. Johannes will hier nur etwas aufzeigen, dass die treuen Gläubigen das erfüllte Gebet zwar als Verheißung und Versprechen haben, aber dass diese Fürbitte unter Umständen nicht mehr für jemanden wirkt, der in einem solchen Ausmaß gesündigt oder eben kontinuierlich weitersündigt, verhärtet ist, dass Gott ihn dahingegeben hat, in seine eigenen Sünden. Wie wir das in Römer 1 oder Hebräer 6 jetzt gesehen haben. Der Beter soll sich dessen einfach nur bewusst sein und die eigene Zuversicht nicht verlieren, erstens mal ewiges Leben zu haben oder auch eben, dass Gott uns erhört. Haben wir gehört, dass ein Ungläubiger nicht erhört wird und deshalb könnten wir uns selbst anzweifeln und denken, oh Gott hat mich nicht erhört, der ist nicht zum Glauben gekommen. Ja? Und das ist die Absicht hier. Das ist eine Limitierung. Zeigt einfach auch, dass diese Verheißung halt eine gewisse Limitierung beinhaltet. Da Johannes nun diesen Unterschied der Sünde zum Tode und der Sünde nicht zum Tode aufgezeigt hat, besteht jetzt die Gefahr, dass wir gewisse Sünden bei anderen vielleicht nicht so sehr ernst nehmen. Im Sinne von, der Bruder hat wahrscheinlich noch nicht zum Tode gesündigt, es ist wahrscheinlich noch nicht so sehr schlimm mit ihm, er ist vielleicht noch nicht so sehr verstockt, dann ist es auch nicht so schlimm. Und deshalb betont er das nochmal in Vers 17 hier, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Betonung liegt hier auf der Sünde, die nicht zum Tod ist. Und er sagt, hey, jede Sünde ist ernst. Jede Sünde ist ernst. Und wenn sie sich als Muster bei jemandem festsetzt, dann müssen wir es sehr ernst nehmen. Und wir tun Fürbitte für den Menschen. Das sollte eigentlich unsere erste Reaktion sein, wenn wir das sehen. Wenn wir merken, dieser Mann, der lebt irgendwie in Sünde ständig, er behauptet zwar Christ zu sein, aber er lebt nicht so, betet. Weil er wahrscheinlich kein echter Bruder ist und hoffen, dass Gott ihm noch die Buße schenkt. Das ist die Idee hier. Und nun zum Schluss. Lasst uns bedenken, was diese Schlussbemerkungen im Johannesbrief uns eigentlich ans Herz legen wollen. Lasst uns einmal mehr uns selber prüfen. Haben wir die Gewissheit des Heils? Erlebe ich die Führung des Heiligen Geistes in meinem Leben durch sein Wort? Glaube ich? Erkenne ich? Wachse ich in der Erkenntnis? Habe ich die richtige Sicht von Christus? Verhalte ich mich wie ein Christ? Wie ein Kind Gottes? Lebe ich die Gerechtigkeit? Nicht perfekt. Ich spreche nicht von Perfektion. Ich spreche von einer Lebensprägung. Wenn ich mein Leben betrachte, im Vergleich zu dem Leben, das ich vorher gelebt habe, sieht man da einen Unterschied? Oder lebe ich immer noch genauso wie vorher? Bevor ich bekannte, Christ zu sein, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Glaube ich an den richtigen Christus? Habe ich die richtige Vorstellung von ihm? Glaube ich das Zeugnis Gottes über seinen Sohn? Habe ich verstanden, wer er ist? Und seine Menschwerdung, und seine Gottheit, seine Jungfrauengeburt, seine Auferstehung, seine körperliche Auferstehung und körperliche Himmelfahrt. Wenn du zu all dem Ja sagen kannst, dann darfst du die Gewissheit haben, ewiges Leben zu haben. Freu dich. Mehr noch, sogar die Zuversicht, dass Gott dich hört. Wenn du nach seinem Willen gemäß bittest, und das wirst du tun, wenn du die richtige Vorstellung von ihm hast, wenn du ihn wirklich kennst, seinen Willen kennst, ihn wirklich liebst, wirst du auch nach seinem Willen dich ausstrecken und deshalb auch nach seinem Willen beten. Und dann wird dir das Detail werden, was immer du bittest. Und ihr wisst ja jetzt, was das bedeutet und wo wir Beispiele dafür finden. Wir haben die Zuversicht, die Gewissheit, ewiges Leben zu haben und dass Gott unsere Gebete erhört. Ich habe sie. Hast du sie auch? Amen. Lass uns doch gemeinsam beten.